Damen und Herren, bei der BMW Group setzen wir uns ambitionierte Ziele. Diese Ziele verfolgen wir konsequent, auch in einem volatilen Umfeld. Gestatten Sie mir zu Beginn meiner Ausführungen kurz eine persönliche Einschätzung der Lage. Auf der einen Seite gibt es die positiven Fakten. Wir sind der führende Premium-Hersteller der Welt. Wir sind profitabel und finanzstark. Wir sind mit BMW i Vorreiter auf dem Weg zur nachhaltigen individuellen Mobilität. Für all das steht unsere Strategie bis zum Jahr 2020. Auf der anderen Seite, auch das müssen wir realistisch zur Kenntnis nehmen, stehen die gewaltigen Herausforderungen und Ungewissheit. Das Umfeld, in dem wir agieren, wird immer rauer. Das Wachstum geht in vielen Ländern zum Teil deutlich zurück. Der Wettbewerb wird vor diesem Hintergrund noch intensiver. Die Risiken nehmen weiter zu. Die CO2-Ziele weltweit sind extrem anspruchsvoll. Aber wir lassen uns davon nicht entmutigen. Wir gehen weiter unseren BMW-eigenen Weg. Wir haben ein starkes drittes Quartal erzielt. Das bedeutet neue Bestwerte bei Absatz, Umsatz, Ergebnis vor Steuern und beim Konzernüberschuss. Nach den ersten 9 Monaten liegen wir auf Kurs, unsere gesteckten Ziele für das Gesamtjahr 2012 zu erreichen. Wir halten, was wir versprechen. Was haben wir von Januar bis September 2012 erreicht? Eine EBIT-Marge im Segment Automobile von 10,9%, ein Ergebnis vor Steuern von über 6 Milliarden Euro. Damit haben wir das hohe Niveau des Vorjahres im gleichen Zeitraum erreicht. Einen Konzernüberschuss von über 3,9 Milliarden Euro, auch das entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Die Begehrlichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen bildet die Basis für diesen Erfolg. Über 1,33 Millionen Kunden haben sich in den ersten 9 Monaten 2012 für BMW, Mini und Rolls-Royce entschieden. Ein Plus von 8,3%. Noch nie haben wir in diesem Zeitraum so viele Fahrzeuge verkauft. Wir wollen weiter wachsen. Deshalb gilt, wir denken weit voraus und handeln entsprechend. Wir setzen intern klare Prioritäten. Wir investieren heute in den Erfolg von morgen. 2007 haben wir mit unserer Konzernstrategie, mit Efficient Dynamics und einer ressourcenschonenden Produktion die Grundlage für unseren aktuellen Erfolg gelegt. Jetzt richten wir unseren Fokus im gesamten Unternehmen erneut konsequent auf die Zukunft aus. Wir investieren parallel erstens in neue Technologien, zweitens in alte und neue Standorte sowie in etablierte und aufstrebende Märkte, drittens in unsere Marken und Submarken und viertens in neue Dienstleistungen und Serviceangebote. Zum ersten Punkt: Technologien. 2013 steht ganz im Zeichen der Revolution mit dem Start der Serienfertigung von BMW i. Wir bringen nachhaltige Mobilität auf die Straße. Die Elektromobilität ist für uns eine Technologie mit dem Potenzial, die Freude am Fahren ohne Emissionen zu ermöglichen. Dabei können wir aus einem enormen Kundenwissen im Umgang mit der E-Mobilität schöpfen. 16 Millionen Testkilometer mit dem Mini E und 5 Millionen Testkilometer mit dem BMW Active E. Die Kunden haben uns zurückgespiegelt, schon heute genügen die Reichweiten, um die täglichen Mobilitätsanforderungen im Stadtverkehr abzudecken. Aber BMW i ist weit mehr als der Elektroantrieb. Unser Ansatz ist ganzheitlich. Maßgeschneiderte Fahrzeuge, neue Werkstoffe und Verfahren, Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette und innovative Mobilitätsdienstleistungen. Wir entwickeln ein völlig neues Verständnis von individueller Mobilität. Wir brechen auf in neue Dimensionen. Erstens, bei unserer weltweiten Fahrzeugflotte werden wir mit Efficient Dynamics bis 2020 den CO2-Ausstoß gegenüber Mitte der 90er Jahre halbieren. Zweitens, bei der Produktion von BMW i unterstützen wir die Energiewende in Deutschland und setzen weltweit Standards. Die Montage der BMW i-Fahrzeuge im Werk Leipzig erfolgt mit erneuerbarer Energie. Der Windpark auf unserem Werksgelände wird gerade errichtet. Zum zweiten Punkt: Standorte und Märkte. Wir wachsen weiter ausgewogen. Das belegt auch unsere Absatzverteilung in den ersten 9 Monaten dieses Jahres. Nach Europa liegen China, die USA, Deutschland und die verbleibenden Märkte der Welt fast gleich auf. Diese Balance zahlt sich aus, umso mehr in einem volatilen Umfeld. Sie verringert die Risiken, wenn das Wachstum in einzelnen Märkten zurückgeht. Wir setzen die Internationalisierung der BMW Group fort. In China haben wir mit unserem Partner Brilliance die Produktion in unserem neuen Werk Tiexi aufgenommen. Mittelfristig können wir am Standort Shenyang bis zu 400.000 Einheiten fertigen. Großbritannien, wir bauen unsere britischen Mini-Standorte Oxford, Swindon und Hemsall aus und investieren bis 2015 insgesamt 750 Millionen Pfund. Niederlande, mit der VDL Netcar haben wir einen Vertrag unterzeichnet, um dort ab 2014 Minis zu fertigen. Brasilien, wie Sie wissen, ist die Entscheidung für ein Werk in Santa Catarina gefallen. Wir investieren 200 Millionen Euro und schaffen 1000 Arbeitsplätze. Ab 2014 können wir pro Jahr 30.000 Fahrzeuge produzieren. Damit wächst unser weltweites Produktionsnetzwerk auf 30 Standorte in 14 Ländern. Zum dritten Punkt, Marken und Submarken. Unsere Premium-Marken BMW, Mini und Rolls-Royce sind weltweit bekannt und hochgeschätzt. In einer aktuellen Umfrage des ADAC unter Kunden zu ihrer Zufriedenheit mit dem eigenen Auto belegt die Marke BMW Platz 1, Mini folgt auf Platz 3. Die BMW Group ist heute, und ich möchte das betonen, ein Mehrmarkenkonzern mit 3 Premium-Automobilmarken, den beiden Submarken BMW M und BMW i sowie den Motorradmarken BMW und Husqvarna. Das zeigen wir nun auch in der BMW-Welt, den über 2 Millionen Gästen, die unser Auslieferungs- und Erlebniszentrum in München jährlich besuchen. Seit Mitte Oktober ist die BMW-Welt unser Markenschaufenster für all unsere Automobil- und Motorradmarken. Im Doppelkegel zeigen wir zudem die Stärke der Group als Unternehmen. Zum vierten Punkt, Dienstleistungen und Services. Der technologische Wandel, der Iconic Change in der Automobilindustrie erfordert auch innovative Dienstleistungsangebote, um neue Kundengruppen anzusprechen. Von unserem Carsharing-Angebot DriveNow zusammen mit der Sixt AG machen in Deutschland bereits 57.000 Menschen Gebrauch. Mit DriveNow bieten wir innovative und nachhaltige Mobilität. Dafür haben wir im Oktober den Öko-Globe erhalten. Seit Sommer 2012 ist DriveNow auch in San Francisco. Mit 70 BMW Active E gibt es zum ersten Mal eine reine Elektrofahrzeugflotte im Premium-Carsharing. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir bauen heute die Zukunft, damit die Freude am Fahren ein voller Genuss für unsere Kunden bleibt. Wir stellen uns breit auf und investieren gezielt in Zukunftsfelder. Dabei gehen wir höchst diszipliniert und sparsam mit unseren finanziellen Mitteln um. Die Mobilität der Zukunft bedeutet unverändert auch Sportlichkeit und Dynamik. Das ist und bleibt Teil unserer DNA. Mit BMW haben wir auf Anhieb seit unserem Wiedereinstieg die deutsche Tourenwagenmeisterschaft in der Fahrer-, der Team- und der Herstellerwertung gewonnen. Dies gibt uns allen zusätzliche Motivation für die Aufgaben der Zukunft. Das zeigt, was in uns steckt. Das ist BMW. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Herr Dr. Eichinger, ich darf Sie nun bitten, fortzufahren.
Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Die BMW Group hat sich in einem zunehmend schwierigen Umfeld gut behauptet. Im dritten Quartal 2012 hat die wirtschaftliche Dynamik in wichtigen Märkten nachgelassen, vor allem in Europa. Die Volatilität ist gestiegen und wird voraussichtlich weiter steigen. Nach 9 Monaten liegt unser Absatz in der Region Europa leicht über Vorjahr. Unsere neuen attraktiven Modelle haben unsere Position im Wettbewerb gefestigt. Wir spüren aber die anhaltende Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds, die zu einem steigenden Wettbewerbsdruck geführt hat. Insgesamt haben wir im dritten Quartal nahezu 435.000 Fahrzeuge ausgeliefert und liegen damit 9% über dem Vorjahreszeitraum. Die BMW Group hält weiter an ihrem strategischen Kurs fest. Wir behalten unsere langfristigen Profitabilitätsziele bei. Effizienz, Kostendisziplin flankieren sie. Gleichzeitig investieren wir weiter in unsere Zukunft. Wir stärken damit heute unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit. Diese langfristige Ausrichtung hat sich für die BMW Group in den vergangenen Jahren ausgezahlt. Wir haben unsere Profitabilität seit 2007 sichtbar gesteigert. Dank unserer strategischen Leitplanken sind wir sicher durch die und zügig aus der Finanzkrise gekommen. Im Konzern haben wir im dritten Quartal ein Vorsteuerergebnis von 1,987 Milliarden Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist es um 17,6% gestiegen. Unsere Umsatzrendite im Konzern beträgt im dritten Quartal 10,6%. In den ersten 9 Monaten liegen wir mit 6,04 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Darin ist ein positiver Effekt aus dem Segment Finanzdienstleistungen von 124 Millionen Euro enthalten. Im Vorjahreszeitraum hatten positive Effekte aus der Anpassung der Risikovorsorge und der Neubewertung des Leasingportfolios das Ergebnis um 524 Millionen Euro erhöht. Bereinigt um diese Effekte hat sich unser Konzernergebnis in den ersten 9 Monaten gegenüber dem Vorjahr erhöht, konkret um 7,2%. Im dritten Quartal beträgt der Überschuss der BMW Group 1,289 Milliarden Euro und konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 16% gesteigert werden. Ich komme zu den einzelnen Segmenten. Im Automobilsegment haben wir in den ersten 9 Monaten insgesamt 1,335 Millionen Einheiten ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 8,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei Absatz und Umsatz haben wir im Segment neue Höchstwerte erreicht. Der Umsatz liegt im dritten Quartal mit 17,18 Milliarden Euro um 12% über dem Vorjahr. Unser EBIT im Segment beträgt im dritten Quartal 1,649 Milliarden Euro und die EBIT-Marge des Segments Automobile liegt bei 9,6%. Damit sind wir auf Kurs für eine Rendite am oberen Rand des Zielkorridors. Das Ergebnis reflektiert das herausfordernde Umfeld des dritten Quartals. In vielen europäischen Märkten waren die Nachfrage nach Premiumfahrzeugen schwächer und eine hohe Wettbewerbsintensität spürbar. Wir haben darauf mit 2 Maßnahmen reagiert. Wir haben flexibel die Produktion angepasst und Fahrzeuge reallokiert. Dennoch hat der hohe Wettbewerbsdruck in Europa das Ergebnis belastet. Der Absatz in unseren beiden größten Einzelmärkten, in China und in den Vereinigten Staaten, hat sich dagegen positiv entwickelt. Dort sind wir weiter gewachsen. Der Saldo aus Währungs- und Rohstoffpreiseffekten hat sich im Quartal positiv ausgewirkt. Gegenüber den Vorquartalen haben wir etwas mehr für unsere Zukunftsthemen aufgewendet. Insgesamt ist dafür nach 9 Monaten ein hoher dreistelliger Millionenbetrag angefallen. Wir investieren zweigleisig. Wir optimieren unsere Verbrennungsmotoren weiter und treiben zusätzlich die Elektromobilität und Leichtbautechnologien voran. Wir bauen unser Produktionsnetzwerk aus und investieren in etablierte und Wachstumsmärkte. Im Gesamtjahr werden wir, wie angekündigt, für derartige Vorleistungen gut 1 Milliarde Euro aufwenden. Daher haben sich auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung per September erhöht um 14,9% auf 2,964 Milliarden Euro. Die F&E-Quote liegt bei 5,3%. Durch die Zukunftsthemen sowie durch die Vorbereitung von anstehenden Produktionsanläufen sind die Investitionen per September auf 2,721 Milliarden Euro gestiegen. Die Investitionsquote beträgt per September 4,8%. Die positive Geschäftsentwicklung im Segment Automobile zeigt sich nach 9 Monaten in einem starken operativen Cashflow. Der Free Cashflow beträgt im Zeitraum 3,84 Milliarden Euro. Im vierten Quartal rechnen wir wie üblich zum Jahresende mit höheren Investitionen. Meine Damen und Herren, das Segment Finanzdienstleistungen hat von der Absatzsteigerung des dritten Quartals profitiert. Im Zeitraum sind mehr als 327.000 Verträge mit Endkunden abgeschlossen worden. Ein Zuwachs von 12,2% gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Vertragsbestand hat sich um 5,4% auf mehr als 3,745 Millionen Verträge erhöht. Das stärkste Wachstum ist in den Regionen Asien-Pazifik sowie in den Regionen Europa, Mittlerer Osten, Afrika zu verzeichnen. In Europa ist unser Flottendienstleister Alphabet nach dem Erwerb der ING Carlease gut aufgestellt. Wir sind in der Region organisch gewachsen. Die Integration der ICL-Gruppe in Alphabet schreitet planmäßig voran. Gute Finanzierungskonditionen und ein solides, vorausschauendes Risikomanagement haben die Entwicklung des Finanzdienstleistungsgeschäfts begünstigt. Im Quartal hat das Segment ein Vorsteuerergebnis von 425 Millionen Euro erzielt, 20,1% mehr als im Vorjahreszeitraum. Hier ist ein positiver Effekt von 46 Millionen Euro aus dem Beendigungsgeschäft mit Leasingfahrzeugen eingeflossen. In den ersten 9 Monaten beträgt das EBT 1,29 Milliarden Euro. Für diesen Zeitraum lassen sich die genannten positiven Effekte mit 124 Millionen Euro beziffern. Die Penetrationsrate im Segment liegt bei 39,2%, ist damit gegenüber dem Vergleichszeitraum leicht rückläufig. Die Gebrauchtwagenpreise haben sich weiter uneinheitlich entwickelt. In vielen europäischen Märkten ging das Preisniveau, wie erwartet, leicht zurück. Derartige Risiken antizipieren wir regelmäßig und passen bei Bedarf die Risikovorsorge an. Die Risikosituation im Kreditgeschäft stellt sich ähnlich dar. Die Kreditverlustquote beträgt per September 0,51% und liegt damit im erwarteten Rahmen. Das Segment Finanzdienstleistungen erfüllt unsere Rentabilitätsanforderungen und ist auch in der aktuell herausfordernden Marktsituation gut aufgestellt. Seit August ist BMW Financial Services Frankreich an die BMW Bank angebunden. Dieser Schritt ist planmäßig erfolgt und stärkt unser Bankengeschäft. Die BMW Group kann sich aufgrund der soliden Geschäftsentwicklung, dem sehr guten Zugang zu den Kapitalmärkten weltweit und ihrem exzellenten Rating zu attraktiven Konditionen refinanzieren. Die Liquidität des Konzerns ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die solide Position an liquiden Mitteln dient angesichts der anhaltenden Unsicherheit und der hohen Volatilität als Puffer. Zum Stichtag beträgt die Konzernliquidität rund 11 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, das Segment Motorräder hat einen erfolgreichen Geschäftsverlauf in einem schwachen Umfeld verzeichnet. Im dritten Quartal hat BMW Motorrad beim Absatz einen neuen Bestwert erzielt. Insgesamt kamen nahezu 29.000 Motorräder zur Auslieferung. Entsprechend ist unser Umsatz auf 358 Millionen Euro gestiegen, was ebenfalls einen Rekord für ein drittes Quartal darstellt. Im Quartal haben wir ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt. In den ersten 9 Monaten ist das EBIT des Segments um 32,2% gestiegen auf 82 Millionen Euro. Wir erwarten weiterhin einen positiven Geschäftsverlauf. Allerdings rechnen wir tendenziell mit Risiken aus dem herausfordernden Marktumfeld. Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zum Ausblick für die BMW Group. Wir erwarten bis zum Jahresende eine anhaltend gute Absatzentwicklung. Wir rechnen aber im vierten Quartal mit Risiken für unsere Geschäftsentwicklung. Zum einen müssen wir davon ausgehen, dass sich das Marktumfeld weiter eintrübt und die Wettbewerbsintensität auch im Premium-Segment wachsen wird. In weiten Teilen Europas wird sich die Marktentwicklung voraussichtlich weiter abschwächen. Der starke Wettbewerb und die Volatilität in den Märkten dürften weiter anhalten. Zum anderen tragen wir höhere Vorleistungen für Zukunftsthemen. Zusätzlich fallen im letzten Quartal, wie in den Vorjahren, höhere Kosten an. Die genannten Themen werden sich trotz einer dynamischen Absatzentwicklung auf unsere Ergebnis- und unsere Renditeentwicklung auswirken. Wir bleiben vorsichtig und beobachten die weitere Entwicklung. Sollten sich die Rahmenbedingungen noch stärker als bisher absehbar verändern, werden wir konsequent reagieren und unsere Flexibilität nutzen. Wir können dann trotz Gegenmaßnahmen mögliche Ergebnisbelastungen nicht vollständig ausschließen. Unter der Voraussetzung, dass sich die Rahmenbedingungen nicht deutlich eintrüben, halten wir an der gegebenen Prognose fest. Wir wollen einen neuen Rekordabsatz erreichen. Wir streben ein Konzernergebnis über dem Vorjahr an. Die EBIT-Marge im Automobilsegment soll am oberen Rande des Zielkorridors von 8-10% liegen. Diesen Rahmen haben wir uns auch für die Folgejahre zum Ziel gesetzt. Die Bandbreite der EBIT-Marge kann dabei in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zukünftig auch über- oder unterschritten werden. Im Segment Finanzdienstleistungen erwarten wir trotz der höheren Volatilität eine positive Geschäftsentwicklung. Wir gehen davon aus, dass der Vertragsbestand weiter wächst. Wir streben einen Return on Equity von über 18% an. Für das kommende Jahr gehen Prognosen von einer weiter nachlassenden Dynamik und Stagnation in Europa aus. Dank unserer attraktiven Produkte erwarten wir dennoch positive Impulse und werden unsere Chancen in verschiedenen Überseemärkten wahrnehmen. Die USA und China bleiben voraussichtlich auch 2013 die wichtigsten Wachstumsmärkte für Premium-Automobile. In beiden Märkten sind wir sehr gut aufgestellt. An unserem strategischen Kurs halten wir fest. Er ist mit hohen Investitionen für künftige Technologien in Märkte und neue Geschäftsfelder verbunden, die gegenüber 2012 zusätzliche Aufwendungen mit sich bringen werden. Wir priorisieren unsere Aktivitäten und behalten wie bisher unsere Kostendisziplin bei. Diese notwendigen Vorleistungen in unsere Zukunftsfähigkeit werden unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Davon sind wir überzeugt. Die BMW Group ist und bleibt langfristig orientiert. Wir verfolgen konsequent unsere Strategie profitablen Wachstums. Sie ist der Schlüssel dafür, um auch weiterhin im Premium-Segment führend zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichinger. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Herrn Thomas Fromm von der Süddeutschen Zeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Zwei kurze Nachfragen oder drei. Daimler, Ihr Rival aus Stuttgart, hat ein Sparprogramm in Planung, ein recht umfassendes. Sie, Herr Eichinger, sprachen vorhin von Gegensteuern. Bedeutet das, dass Sie ähnliche Sparpläne haben? Könnten Sie sich vorstellen, hier auch tatsächlich solche Milliardenprogramme aufzulegen? Das war die erste Frage. Die zweite, in Spanien haben Sie zuletzt kräftig Ihr Händlernetz umgebaut. Planen Sie so etwas auch in anderen Ländern? Ist das auch so eine Möglichkeit, um auf die sich immer weiter eintrübende Konjunktur zu reagieren? Und drittens, in den USA wird heute gewählt und egal wie es dort ausgeht, klar ist eigentlich jetzt schon, es wird gespart werden müssen, egal wer die Wahl gewinnt. Auf was stellen Sie sich in den USA ein? Sind Sie da wirklich sehr optimistisch für das nächste Jahr? Und vielleicht, wenn möglich, haben Sie als BMW-Chef, Herr Dr. Reithofer, einen Favoriten in Washington? Danke.
Vielen Dank, Herr Fromm. Ich würde mal Herrn Dr. Eichinger bitten, zu beginnen mit der Beantwortung der drei Fragen.
Ja, ich würde mal mit der Frage nach dem Sparprogramm beginnen. Also Effizienz ist für uns ein Dauerthema. Den Herausforderungen und den notwendigen Benchmarks stellen wir uns permanent in jeder Budgetdiskussion, in jeder Langfristplanungsdiskussion. Und insofern brauchen wir dazu jetzt kein außerordentliches Sparprogramm ins Leben zu rufen, sondern wir werden dort anknüpfen, wo wir auch in der Vergangenheit begonnen haben, Verbesserungen durchzuführen. Und das wird sich auch in das Jahr 2013 hineinziehen. Das Thema Händlernetz, es ist richtig, wir müssen uns vergegenwärtigen, der Gesamtmarkt in Spanien ist gegenüber 2007 ungefähr um 50% zurückgegangen, also eine Halbierung des Automobilmarktes, und dass man dort dann auch strukturell reagieren muss, wenn man nicht davon ausgeht, dass der Markt sich ganz, ganz schnell erholt, ist, glaube ich, selbstverständlich, und dazu war eben auch notwendig, das Händlernetz entsprechend anzupassen, um den verbleibenden Händlern dann auch die Chance zu geben, Geld zu verdienen. Das haben wir getan, und entsprechende Anpassungen wurden auch in Märkten wie in Italien vorgenommen, wenn auch nicht in einem ähnlich hohen Umfang.
So, die dritte Frage übergebe ich an Herrn Dr. Reithofer.
Ich meine, Herr Fromm, Sie haben es ja schon angesprochen, die USA sind natürlich ein wichtiger Markt für uns und wir gehen davon aus, dass das auch im Jahr 2013 so bleiben wird. Und ich meine, was ist denn für uns als Unternehmen wichtig? Für uns als Unternehmen sind stabile Rahmenbedingungen entscheidend, um wachsen zu können, um profitabel zu sein. Und die sind nach wie vor gut in den USA. Und wenn man jetzt die USA mal über das Jahr 2013 sieht, dann muss man auch sagen, auch von der Demografie her betrachtet, haben die USA natürlich weiterhin sehr gute Wachstumsperspektiven für uns. Man muss ja bei Langfristplanungen auch die Demografie betrachten, was wir natürlich tun, wenn wir über 7 Jahre in die Zukunft blicken. Und Sie haben die Frage gestellt, Herr Fromm, wer denn mein Favorit ist. Also ich glaube, Sie können sich vorstellen, dass ich mich da jetzt nicht einmischen werde und ich werde mich jetzt auch nicht outen.
Gut, vielen Dank, Herr Fromm. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Sebastian Rabe von dpa. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Wir haben es gesehen, in der Autosparte ist das operative Ergebnis leicht rückläufig. Wie sehr ist denn das schon auch rabattgetrieben? Würden Sie das unterschreiben, dass in Europa eine Rabattschlacht herrscht und in welchem Ausmaß beteiligen Sie sich daran? Und in welchen Märkten spüren Sie das inzwischen auch? Geben Sie in China Rabatte? Gibt es die in den USA auch oder kommen Sie da bisher noch darum herum? Und das Zweite ist, bei aller Vorsicht, lässt sich schon ungefähr abschätzen, wo Sie 2013 hinwollen. Wenn man jetzt mal von der Langfristplanung absieht, wird es ein Jahr, das schlechter laufen wird als 2012 oder wird es besser laufen, wenn man jetzt mal zugrunde legt, dass sich die Eurokrise nicht weiter verschärft? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Rabe. Ich gebe die beiden Fragen weiter an Herrn Dr. Eichiner.
Also grundsätzlich möchte ich sagen, zu Premiumfahrzeugen passen keine hohen Rabatte und schon gar nicht auf lange Sicht. Aber man kann sich natürlich angesichts einer extremen Marktentwicklung und eines sehr scharfen Wettbewerbs diesem Thema nicht ganz entziehen, wenn man nicht alle Marktanteile aufgeben will. Was normal ist, dass gegen Ende eines Lebenszykluses Rabatte gegeben werden, um dort nochmal den Absatz zu stützen. Aber ich denke, das ist eine Situation, die jetzt nicht relevant ist, sondern wir sehen natürlich vor allem den Marktdruck in Europa, in Märkten wie Spanien, Italien, aber auch in UK, wo wir doch eben Kaufzurückhaltung erleben und einen sehr, sehr harten Wettbewerb. Und insofern hat unser Ergebnis natürlich auch sozusagen Spuren des intensiven Wettbewerbs zu verzeichnen. Wir haben das auch schon beziffert, das ist eine Größenordnung von etwas mehr als 100 Basispunkte per Q3, die wir letztendlich sozusagen an Rendite verloren haben aufgrund dieses intensiven Wettbewerbs. Die Situation ist weltweit nicht gleich. Wir haben eine relativ normale Situation derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika und werden auch alles tun, um diese beizubehalten. Und auch viele Emerging Markets, speziell in Asien, verlaufen doch noch sehr vernünftig und normal. Das Problem ist im Schwerpunkt hier in Europa zu verzeichnen. Ja, nun, die Aussagen 2013 sind natürlich heute sehr schwierig. Wir haben das Jahresergebnis noch gar nicht eingefahren, machen uns momentan eher Gedanken, wie wir das vierte Quartal hinbekommen. Und insofern bitte ich um Verständnis, dass wir Aussagen 2013 erst zu einem späteren Zeitpunkt machen können.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Martin Prehm von der Münchner Merkur. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich möchte noch ein bisschen an das anknüpfen, was Herr Fromm schon angedeutet hat. Herr Eichiner, Sie haben gesagt, Sie wollen Ihre Flexibilität nutzen. Das klingt ein bisschen danach, dass es wohl nicht mehr so ist oder dass die Gefahr besteht, dass es nicht mehr so sein wird, dass Ihre Werke am Anschlag arbeiten, wie Sie bisher immer gesagt haben. Hat sich da eine Veränderung ergeben und was würden Sie gegebenenfalls machen? Reicht es damit, mit den Arbeitszeitkonten zu operieren oder müsste man weitergehen? Und was bedeutet das Ganze dann auch für die Übernahme von Leiharbeitnehmern? Da ist ja einiges geplant.
Danke, Herr Prehm. Herr Dr. Eichiner.
Na, zunächst mal sehen wir doch, dass die BMW Group nach wie vor wächst. Und dieses Wachstum wird sich auch im Oktober fortsetzen, und zwar zweistellig. Das kann man an der Stelle schon sagen. Also insofern besteht noch kein Bedarf, jetzt von harten Maßnahmen in der Produktion zu sprechen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie das 2013 weitergeht. Sind aber auf eine Verschärfung der Krise beispielsweise in Europa oder weitere Absatzrückgänge
auf den großen Weltmärkten vorbereitet, weil wir eben eine hohe Flexibilität vorhalten, die wir in diesen Fällen da auch nutzen. Und das sind nun mehr Maßnahmen als nur eine, als das Arbeitszeitkonto. Wir sprechen von einem Flexibilitätsbaukasten, den wir vereinbart haben und der uns genügend Spielraum lässt, um uns im Falle einer Krise dann auch relativ schnell anpassen zu können.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Eine weitere Frage kommt von Frau Dorothee Champer von Bloomberg News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, Dorothee Champer hier. Ich wollte nochmal nachfragen, das Ziel, das EBIT in der Autosparte zu übertreffen vom vergangenen Jahr, ob das immer noch steht, dass das steigen soll. Sie sind ja jetzt 400 Millionen unter dem Vorjahreswert nach 9 Monaten. Dann das Zweite ist, wenn Sie uns nochmal ein bisschen helfen können, Sie haben ja diese zwei Seiten sehr gut skizziert, was BMW tut und was der Markt tut. Wie besorgniserregend haben wir denn jetzt Ihre Warnungen einzuschätzen bezogen auf BMW? Und Sie haben jetzt gesagt, Sie erwarten eine Stagnation in Europa, wenn wir nach vorne blicken, sprechen aber gleichzeitig von einem erhöhten Wettbewerb. Können wir davon ausgehen, dass Sie künftig weiterhin weniger Geld verdienen werden in Europa? Vielleicht noch eine ganz kurze letzte Frage. Sie haben gesagt, Sie sehen eher eine normale Situation in den USA. Würde das bedeuten, dass Sie sich auf das Rennen zwischen BMW und Mercedes dort die Nummer 1 zu werden gar nicht einlassen? Oder würden Sie doch das auch mit entsprechenden Kaufunterstützungen bewerkstelligen wollen? Vielen Dank.
Gut, Frau Champer, vielen Dank. Wir fangen mit Herrn Dr. Reithofer an von hinten und machen zunächst mal die Frage USA und dann Herr Dr. Eichinger. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Also zu dem Rennen in die USA, da kann ich Ihnen ganz klar sagen, die Profite sind mir wichtiger, als wie Erster zu sein beim Volumenrennen in den USA. Das ist also eine ganz klare Botschaft von mir. Also mir sind Profite lieber, als wie Erster zu sein in einem Markt vielleicht um 1.000 oder 2.000 Einheiten.
Vielen Dank, Herr Reithofer. Herr Eichinger?
Also Sie haben das Automobilsegment angesprochen. Also wir streben nach wie vor ein höheres Ergebnis an und wollen den Abstand natürlich weiter reduzieren. Inwieweit uns das dann am Ende des vierten Quartals gelingen wird, muss man jetzt abwarten, denn wir haben ja über die Risiken schon gesprochen und wir sehen momentan dort keine Entspannung. Also die Aussagen stehen nach wie vor, aber wir wissen auch, dass es da erhebliche Risiken gibt. Jetzt müssen wir sehen, wie das vierte Quartal verlaufen wird. Die Frage Warnung, wir halten, denke ich, an unserer Prognose fest, das haben wir deutlich gesagt. Wir sehen auch keine Veranlassung auf Basis dieses Quartalsergebnisses davon abzuweichen. Aber wir müssen natürlich schon auch zur Kenntnis nehmen, dass das Marktumfeld uns derzeit nicht begünstigt. Und jetzt ist die Frage auch wieder, wie gestalten sich die letzten Monate, gerade in den großen Märkten. Und das müssen wir jetzt sehen und abwarten. Und mehr, glaube ich, kann man dazu derzeit nicht sagen. Dritte Frage war nochmal USA. Das ist, glaube ich, schon behandelt worden.
Vielen Dank, Herr Eichinger. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Chris Bryant von Financial Times. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich hätte noch drei Fragen bitte. Und zwar erste Frage. Wie Sie gesagt haben, Volatilität scheint überall zunehmend zu wachsen und wie Sie gesagt haben, der Antwort scheint Flexibilität zu behalten. Also können Sie bitte also die Hauptpunkte Ihrer Flexibilitätsbaukasten skizzieren? Zweite Frage zu Nix bitte. Der Wachstum scheint im dritten Quartal hauptsächlich von den BMW 1 zu kommen. Also Sie haben dann wenige 7er verkauft. Ist das ein Trend, Sie sehen, dass sich fortsetzen wird. Und dritte Quartal zu China, bitte. Dritte Frage zu China. 39% Wachstum, ist nicht so schlecht. Also sehen Sie, dass das Wachstum dort in China weitergeht? Spüren Sie da hohe Wettbewerbsschwierigkeiten? Und mit Blick auf Ihr Ziel, einen bilanzierten Absatz zu haben, sind solche große Wachstum mit Blick auf den niedrigen Wachstum in Europa gesundlich. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Herr Bryant. Wir beginnen mit Dr. Reithofer zu China und Flexibilitätsbaukasten.
Also ich meine, Sie haben die Frage in Richtung China gestellt. Ich versuche jetzt mal Ihre Frage zu beantworten,
auch mit anderen Wachstumsregionen zusammen, einfach mal, um das Ganze in den Kontext zu stellen. Ich habe ja in meiner Rede vorher gesagt, dass Europa nach wie vor, ich klammer jetzt mal Deutschland aus, weil Deutschland ist für uns als unser Heimatmarkt immer noch separat zu betrachten, immer noch unsere wichtigste Vertriebsregion ist. Und wir liegen dort roundabout nach den ersten 9 Monaten zwischen 32% und 33% vom Gesamtmarkt. Dann wenn ich nach China gehe, China liegt derzeit zwischen 17% und 18% vom Gesamtmarkt. Wenn ich jetzt in die USA gehe, die USA liegen auch zwischen 17% und 18% vom Gesamtmarkt. Deutschland zwischen 15% und 16% und die verbleibenden Märkte der Welt, also das heißt auch Märkte wie Malaysia, Indonesien, Thailand, Türkei und so weiter, liegen auch zwischen 16% und 17%. Sie sehen also allein an diesen Prozentzahlen, dass wir wirklich balanciert aufgestellt sind. Wenn wir jetzt in die Zukunft betrachten, wir gehen davon aus, dass China in Zukunft ein normaler Markt wird, mit allen Konsequenzen, das heißt nicht mehr mit Wachstumsraten, wie wir das gewöhnt waren in der Vergangenheit, von 50% oder 60% oder sogar 70%, aber wir gehen weiterhin davon aus, dass China zweistellig wächst. Aber wie schon gesagt, wir gehen nicht mehr davon aus, dass China in einer Größenordnung wächst, 40%, 50%, 60%, 70%, das werden wir nicht mehr sehen. Und nochmal mein Statement, China wird ein normaler Markt werden. So, die nächste Frage, die Sie gestellt haben in Richtung Flexibilität. Ich meine, Herr Eichinger hat ja vorher schon angesprochen, als Herr Brehm die Frage gestellt hat, wir sind ja weiterhin im Wachsen begriffen. Wir stagnieren ja nicht als BMW Group, sondern wir wachsen weiter. Was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass wir im Oktober als BMW Group, so sieht es momentan aus, laut unserer letzten Hochrechnung, über 12% wachsen werden. Das heißt also auch im Oktober zweistellig. Was haben wir vereinbart zur Flexibilität? Wir haben gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern eine Vereinbarung zur Personalflexibilität des Unternehmens und den damit verbundenen Flexibilisierungsinstrumenten erarbeitet. Diese Vereinbarung wurde im September unterzeichnet. Die vereinbarten Maßnahmen, um ein paar zu nennen, ermöglichen dem Unternehmen die Produktion sowohl bei Nachfragesteigerungen, also wenn wir wachsen, als auch bei Rückgängen kurzfristig und flexibel zu reagieren. Dazu können beispielsweise Schichtlängen verändert werden. Wir können also eine Schichtlänge verändern. Wir können Pausen durcharbeiten oder eben nicht. Wir können Arbeitszeitkonten gesteuert auf- oder abbauen. Und natürlich, das muss ich an der Stelle auch sagen, der Einsatz von Zeitarbeitskräften ist natürlich weiterhin für die BMW Group ein Flexibilisierungsinstrument. Weiter in Details möchte ich derzeit nicht gehen, weil es sich um eine interne Vereinbarung handelt, die wir und unsere Arbeitnehmervertreter unterschrieben haben. Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt einige griffige Beispiele genannt.
Vielen Dank, Herr Reithofer. Jetzt war noch eine Frage offen zum Mix und Wachstum 1er und weniger 7er. Herr Dr. Eichinger.
Ja, zunächst mal ist es natürlich schon so, dass die Modellzyklen dabei eine große Rolle spielen. Nicht? Der 1er ist ein neues Modell, jetzt mit verschiedenen Varianten im Markt, der 3er auch. Und da ist natürlich zu Beginn des Lebenszyklus dann die Nachfrage auch höher. Der 7er ist schon in der zweiten Hälfte seines Lebenszykluses. Und dann gibt es regional große Unterschiede. Unser Geschäft, unser wachsendes Geschäft in China ist traditionell natürlich stärker vom Mix her. Das Geschäft in Europa, gerade in der jetzigen Situation, ist schwächer vom Mix her. Insgesamt, glaube ich, zeigt der Umsatz pro Einheit, dass der Mix relativ stabil ist. Also das Niveau hält sich jetzt über mehrere Quartale schon. Also im weltweiten Geschäft haben wir doch nach wie vor einen relativ stabilen Mix. Und das können Sie auch an dieser Zahl nachvollziehen.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Markus Passe vom Handelsblatt. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zwei Fragenkomplexe. Das eine ist, Herr Eichinger, Sie sprachen davon, dass Sie Fahrzeuge reallokiert hätten, und zwar aus Europa heraus, nehme ich mal an. Können Sie sagen, wie viele Fahrzeuge das waren, wohin die gegangen sind? Und um welche Modelle es sich gehandelt hat. Und das Zweite, Herr Reithofer, Sie sprachen ja recht optimistisch nochmal über das Thema Elektroauto. Die letzten Nachrichten aus dem Gesamtmarkt, die sind ja doch eigentlich sehr negativ. Also PSA hat die Produktion eingestellt, der Ampera läuft schlecht, Die Kanzlerrunde hat festgestellt, dass es wohl 1 Million Autos nicht werden, sondern eher 600.000. Wie reagieren Sie darauf? Stellen Sie sich jetzt auch auf einen langsameren Anstieg Ihrer eigenen Absatzerwartungen an? Oder fordern Sie oder wünschen Sie sich vielleicht neue Maßnahmen zur Absatzförderung? Reicht das aus, was wir in Deutschland haben? Würde mich mal Ihre Meinung nochmal interessieren. Danke.
Vielen Dank, Herr Fasse. Ich würde gleich mal an Herrn Dr. Reithofer weitergeben zum gesamten Komplex E-Auto. Mein Herr Fasse, ich versuche jetzt mal Ihre Frage anders zu beantworten, als Sie sie mir vielleicht gestellt haben. Und zwar möchte ich nochmal kommen von den Zielen, die wir erreichen müssen. Und zwar, ich möchte nochmal betonen, das Ziel in der Europäischen Union für den CO2-Ausstoß besteht bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Im Jahr 2025 besteht das Ziel bei 70, 75 Gramm CO2 pro Kilometer. Und wir werden diese Ziele, also spätestens das Ziel im Jahr 2020 und noch viel weniger das Ziel im Jahr 2025 mit konventionellen Antrieben schaffen. Wir werden das nicht mehr schaffen. Wenn wir das Ziel im Jahr 2020 nur mit konventionellen Antrieben schaffen wollen, dann verkaufen wir nur noch Minis und 1er BMW in Europa. Ich möchte das mal so drastisch sagen. Wir verkaufen dann keine 5er mehr mit 6-Zylinder-Antrieben, geschweige denn keine 7er mehr, keine X5 und so weiter. Das ist die Situation. Und was ich momentan, Herr Fasse, immer so interessant finde, auf der einen Seite sagt man, die deutsche Automobilindustrie darf sich in Brüssel nicht verweigern, muss diese Ziele einfahren. Auf der anderen Seite stellt man die Elektromobilität, die einen genau dorthin führt, in Frage. Und beide Dinge passen nicht zusammen. Ich brauche die Elektromobilität, um dorthin zu kommen. Und jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Sie stellen im Prinzip, oder der Punkt Ihrer Frage ist, wie schnell wird die S-Kurve, mit der eine neue Technologie im Markt steigt, wie schnell wird diese S-Kurve sich entwickeln? Nämlich von der Querbewegung, die man immer hat, wenn man eine neue Technologie einführt, zu einer steileren Bewegung nach oben. Und diese Frage, die wird stark mit Unsicherheit behaftet werden, ich sage jetzt mal mindestens die nächsten 4 Jahre. Wenn ich ins Jahr 2020 gehe, ich habe das schon mal gesagt, diejenigen, die Elektromobilität dann nicht bereitstellen, forschungs- und entwicklungsmäßig, geschweige denn, ich habe das Jahr 2025 genannt, ja, für die wird es mit Sicherheit interessant, wie sie dann diese Grenzwerte erreichen wollen.
Vielen Dank. Und zum ersten Teil der Frage Reallokation von Fahrzeugen, Herr Eichinger, bitte.
Sie müssen sich die Reallokation nicht so vorstellen, dass wir Fahrzeuge jetzt aus einem Markt wirklich physisch rausnehmen und irgendwo anders hin verbringen, sondern diese Entscheidungen finden im Vorfeld im Rahmen unserer monatlichen Programmentscheidungen für die Versorgung der Märkte statt. Und dort sehen wir uns natürlich genau die Chancen, die Risiken an. Und wenn wir in Europa Risiken haben und auch hatten, das ist, denke ich, offensichtlich, dann bedeutet das, dass weniger 1er, 3er Dieselfahrzeuge geplant werden in der Produktion, und wenn wir Chancen in Amerika haben oder in Asien haben, dann sind es eben mehr 3er Allradfahrzeuge für Amerika, es sind mehr X5, mehr X6, X3 und auch der ein oder andere 6er oder 7er, den wir dann ins Programm stellen können, um eben die Nachfrage in diesen Märkten zu befriedigen. Und die haben natürlich eine komplett andere Ausstattung als das, was wir auch in Europa derzeit an Nachfrage sehen. So müssen Sie sich das vorstellen. Und das findet monatlich statt und hat auch einen entsprechenden Umfang bereits eingenommen, aber die konkreten Zahlen werden wir hier nicht veröffentlichen.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Mirko Reibka von Plato Brief. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen, ich hätte mehrere Fragen. Zum einen wüsste ich ganz gerne, Herr Eichiner, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, haben Sie angedeutet, dass die Marge 8-10% auch unterschritten werden kann. Wie akut ist das denn? Daran anschließend gleich die nächste Frage. Sie sagten auch, dass im kommenden Jahr die Investitionen weiter steigen werden. Haben Sie da schon eine Vorstellung, wo das hingehen kann? Das lastet ja direkt dann auch auf der Marge. Und dann hätte ich 2 Fragen an Herrn Reithofer. Vielleicht können Sie mir noch mal sagen, wie der aktuelle Stand ist was die Partnerschaft mit Toyota angeht und ob Sie da vielleicht schon neue Details nennen können, was dabei rauskommen soll. Sie haben jetzt mit PSA eine Partnerschaft beendet. Hat das irgendwelche Auswirkungen, die Sie kompensieren müssen möglicherweise? Und schließlich als letztes, viel ist über den Markt geredet worden jetzt, dass der Wettbewerb zunimmt, das Umfeld insgesamt schwieriger wird. Merken Sie denn, wenn jetzt ein Konkurrent wie Daimler, der in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht ein bisschen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wenn der sich jetzt wieder auf den Markt zurückmeldet, ist das schon spürbar oder schwimmt BMW da weiter erstmal alleine auf der Erfolgswelle? Dankeschön.
Okay, Herr Reipka, vielen Dank. Wir beginnen mit Herrn Eichiner also, und dann Herr Reithofer.
Missverständnisse zu vermeiden. Wir stehen absolut zu unserer Prognose und die lautet, die Marge in diesem Jahr wird am oberen Ende des Korridors von 8-10% zu liegen kommen. Mhm. Und wir gehen auch davon aus, dass wir da letztendlich landen werden. Wenn Sie das Ist-Per anschauen, haben wir auch allen Grund, daran zu glauben. Trotzdem, Sie wissen, diese 8-10% sind für uns eine langfristige Aussage. Das ist der Zielkorridor, in dem wir unser Geschäft fahren wollen. Wir hatten Zeiten zu Beginn des Jahres haben wir darüber debattiert, wieso es nicht deutlich mehr ist als 10%. Ja. Jetzt sprechen wir darüber, wieso es nicht weniger ist. Wir sagen, wir werden da drin bleiben in diesem Korridor, aber natürlich gibt es mal sehr positive Rahmenbedingungen, das können Entwicklungen in bestimmten Märkten sein, das können Währungen sein, etc., die uns nach oben bringen, haben wir auch gesehen. Nicht? Wir hatten auch im letzten Jahr schon deutlich höhere Margen als 10%. Und das kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen und ausschlagen und dann kann schon mal ein Jahr dabei sein, wo es eben schwierig werden wird, den unteren Rand zu erreichen. Drum deuten wir darauf hin. Für 2012 aber steht ganz klar die Prognose oberer Rand des Korridors.
Ich hatte noch 2013 gefragt, da hatten Sie, war mein Eindruck, hätten Sie einen vorbereiten wollen, dass es auch drunter liegen kann.
Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Für 2013 haben wir unsere Planungen noch gar nicht abgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. Insofern gibt es da auch noch keine konkreten Aussagen. Wir gehen auch weiter davon aus, dass dieser Korridor 8-10% stabil sein wird, auch für 2013, das möchte ich betonen. Und Ihre Frage noch nach den Investitionen, auch das hat man schon gesagt, aufgrund der Thematik, die Herr Dr. Reithofer gerade eben erläutert hat, sind natürlich jetzt Vorleistungen notwendig, um eben die Technologien parat zu haben für die Zielsetzungen 2020, 2025. Dazu werden wir unsere Investitionen erhöhen und werden eben auch an den Benchmark, den wir gesetzt haben, 7% war ja letztendlich die Größe, uns diesem Benchmark annähern. Das ist das, was wir für 2013 folgende erwarten können.
Gut, zweiter Teil der Frage, Herr Dr. Reithofer.
Also ich möchte zuerst beginnen mit PSA. Wir machen natürlich weiterhin mit PSA kleine Vierzylindermotoren. Diese Kooperation wird sich mindestens bis in Richtung des Jahres 2016 bestehen bleiben. Was wir nicht mehr machen mit PSA, ich denke, das wissen Sie auch, wir haben unser Elektrifizierungs-Joint Venture gegenseitig beendet. Und jetzt zu Toyota. Ich meine, Toyota gibt es momentan noch keine neuen Erkenntnisse. Wir haben uns ja auf vier Bereiche fokussiert mit Toyota zusammen. Auf die gemeinsame Entwicklung von Brennstoffzellen, die gemeinsame Entwicklung von Architektur und Komponenten eines zukünftigen Sportwagens. Natürlich bei der Zusammenarbeit von der Elektrifizierung von Antriebssystemen und gemeinsame Forschung und Entwicklung im Bereich der Leichtbautechnologien. Das sind die vier Themen, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Da gibt es Arbeitsteams, die das jetzt gemeinsam bearbeiten. Und neue Erkenntnisse seit Juli gibt es da jetzt nicht. Jetzt müssen die beiden Konzerne zuerst mal arbeiten und dann sehen wir, was dabei herauskommt.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Da war noch, Entschuldigung, eine Frage war da noch offen, ob man Daimler eine Rückkehr am Markt merkt.
Ich habe gemeint, Sie hätten die Frage jetzt vergessen, aber grundsätzlich sagen wir zu Mitbewerbern, machen wir keine speziellen Aussagen. Wir nehmen jeden Wettbewerber so, wie er kommt. So, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Christian Hetzner von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen allerseits. Einige Fragen von meiner Seite. Erstmals, Sie peilen weiterhin eine EBIT-Marge in der oberen Ende in diesem Jahr, aber das würde dann damit implizieren, nach 10,9% im ersten neun Monate dass man mit einer erheblichen Verschlechterung im Q4 rechnet, kann man zumindest erwarten, dass man über die 8% im Q4 landet. Dann wollte ich fragen, inwieweit Hurricane Sandy ihre Geschäfte in den USA betroffen hat. Und auch dann zum Thema China. Es gab, im Monat September eine 59-prozentige Wachstum im Absatz. Sie sagten, Sie rechnen nicht mehr mit solchen Wachstumsraten. Ist das nur eine vorübergehende Sache, solange dass dieser Handelsstreit oder dieser politische Streit über den Insel noch weiter herrscht? Und dann letztlich, Herr Eichner meinte, dass es einen scharfen Wettbewerb in Europa herrscht, aber dass man Incentives meistens am Ende des Lebenszyklus gibt und meistens dann auch in Ländern wie Spanien. Aber wenn ich hier die effektive Kundenvorteile sehe von einem BMW Dreier Leasing-Angebot gerechnet durch Ferdinand Düdenhöfer. Er kommt auf eine Zahl hier von 8.000 Euro oder 26% der Listenpreis. Wenn das nicht stimmen sollte, können Sie vielleicht dann sagen, wie groß diese Incentive Spending dann ist für ein immerhin äußerst neues Fahrzeug in einem bis dato stabilen deutschen Markt. Vielen Dank.
Also, Herr Eichinger, bitte. Zu einzelnen, Sie müssen eines sehen, einzelne Fahrzeuge dort, die werden über die Händler angeboten. Da gibt es natürlich dann auch die Entscheidung des Händlers, wie er das Fahrzeug letztendlich in den Markt bringt. Wir sehen das in den Gesamtzahlen und das ist relevant für unser Ergebnis. Und in den Gesamtzahlen ist erkennbar, dass die Belastung per Q3 etwas mehr ist als 100 Basispunkte. Wir liegen 120 Basispunkte per Q3 über dem Vorjahr, was das Pricing anbelangt. Und das sind alle Effekte, egal welcher Art, die jetzt Nachlässe betreffen, weltweit enthalten. Das ist das, was wirkt und das ist das, was wir im Ergebnis sehen. Und ansonsten, ich habe natürlich mit meiner Aussage auch zum Thema Wettbewerbsintensität jetzt nicht nur Spanien genannt. Spanien ist natürlich besonders beeinträchtigt aufgrund der sehr dramatischen Situation dort und des erheblichen Rückgangs des Marktes. Aber die anderen europäischen Märkte, die sehen momentan natürlich auch nicht besonders gut aus. Den Wettbewerbsdruck spüren wir in allen Märkten derzeit. Und das haben wir auch, denke ich, immer so gesagt. Also Europa an sich ist derzeit, glaube ich, stark unter Druck. Das zu den Incentives. Dann nochmal die Frage zur Marge. Wir stehen zu unserer Prognose. Es bleibt bei dem oberen Ende des Korridors. Ich denke, die Aussage steht seit Beginn des Jahres. Wir halten daran fest. Eine Prognose für ein Quartal geben wir generell nicht. Daran hat man auch fest.
Darf ich ganz kurz dazwischen was fragen? Sie sagten, diese Angebote werden von den Händlern gegeben, aber diese 300 BMW 3er plus Leasing V inklusive Vorkaufsversicherung, Laufzeit 36 Monate, das ist ein Herstellerangebot, das ist auf Ihrer BMW.de Webseite zu finden. Von daher, ich glaube nicht, dass es eine Sache von einem einzelnen Händler ist, sondern dass es ein generelles Angebot hier in Deutschland ist.
Natürlich gibt es auch Programme, die unsere Tochtergesellschaft macht in den einzelnen Märkten. Das gehört zur Marktbearbeitung dazu. Es kann schon sein, dass da auch mal ein attraktives Angebot dabei ist. Aber wie gesagt, das gehört zur Marktbearbeitung. Es ist auch eine Frage, wie hält sich der Wettbewerb? Wie sind die Konkurrenten gerade in dieser Marktsituation? Wie lange wird dieses Angebot gewährt? Ich meine, da müssten wir jetzt rund um die Welt gehen. Da hätten wir hier lange zu diskutieren. Für mich ist wichtig, was am Ende unterm Strich rauskommt und die Daten habe ich Ihnen gegeben. Eine Verschlechterung im Pricing von ungefähr 100-120 Basispunkten ist das, was wir derzeit aus allen Aktivitäten dort zu verzeichnen haben.
Alles klar. Und die andere Frage?
Ja, jetzt waren noch die zwei Fragen. Einmal USA und Sandy und dann China. Da würde ich Herrn Reithofer nochmal bitten.
Ich möchte mit China beginnen. Ich möchte betonen für die BMW Group, wir sind in China erfolgreich. Das möchte ich hier sagen und wollen in diesem Markt natürlich weiter zweistellig wachsen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass die BMW Group 2012 in China weiter schneller als der Markt wachsen wird. Also dieses Statement möchte ich hier mal machen. Was führt mich zu dieser Annahme?
Wir haben neue Produkteinführungen in China, wie Sie wissen. Und diese neuen Produkteinführungen werden für positive Wachstumsimpulse in den kommenden Monaten sorgen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der neue BMW 3 in der Langversion. Und wie Sie wissen, ist der ja seit Anfang August bei den chinesischen Händlern. So, jetzt nochmal. Was habe ich mit meinem Statement gemeint? China wird ein normaler Markt. Ein normaler Markt hat keine Wachstumsraten von 50%, 60% und 70%. Meine Aussage war nicht, dass wir nicht zweistellig wachsen werden, aber ich habe gesagt, wenn China ein normaler Markt wird, und davon gehen wir momentan in der BMW Group aus, werden wir Wachstumsraten in der Größenordnung, ich betone es nochmal, von 50%, 60% und 70% eben nicht mehr sehen. So, dann zu Hurricane Sandy. Jetzt mal auf die reine Faktenlage gehen. Eine spürbare Auswirkung auf die Oktoberzahlen konnten wir nicht sehen. Ich meine, die Oktoberzahlen sahen so aus, dass dort plus 20% steht. Inwieweit der November, und das ist jetzt die entscheidende Frage, eigentlich beeinflusst wird, ist noch nicht abzuschätzen. Inwieweit das der November beeinflusst wird, ist noch nicht abzuschätzen. Müssen wir zuerst mal sehen. Uns war natürlich, das möchte ich an der Stelle schon mal betonen, erste Priorität galt die vergangenen Tage der Sicherheit unserer Mitarbeiter und das hat für uns oberste Priorität gehabt.
Gut, vielen Dank. So, wir haben noch 4 Minuten. Mal schauen, vielleicht können wir noch maximal 2 Fragen nehmen. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Henning Peitzmeier von der FAZ. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen in die Runde. Dann fasse ich mich jetzt auch kurz. Audi hat in Neckarsulm bereits mehrfach die Produktion gestoppt im Oktober, weil die Bestellungen für den A8 ausgeblieben sind. Jetzt ist bei Ihnen ja der 7er schon in der zweiten Hälfte seines Lebenszyklus angekommen. Werden wir also in Dingolfing sehen, wie Ihr neuer Flexibilitätsbaukasten zur Anwendung kommt?
Danke, Herr Peitzmeier. Herr Dr. Reithofer, die richtige Frage für Sie.
Ich meine, Herr Peitzmeier, der Kollege Eichen hat ja vorher schon gesagt, wir sind ja immer noch im Wachstum begriffen. Wie Sie wissen, haben wir in Dingolfing nicht nur einen 7er, der dort produziert wird, sondern wir haben in Dingolfing einen 5er Touring, wir haben in Dingolfing eine 5er Limousine, wir haben alle 3 6er Modelle in Dingolfing, was ja auch unser Flexibilitätskonzept immer ausgezeichnet hat, dass mehrere Fahrzeuge über die gleiche Montagelinie laufen können. Und wenn wir an zukünftige Flexibilität denken, jetzt strukturell in unseren Werken, dann werden Sie in Dingolfing in Zukunft eine Veränderung sehen. Wir werden in Dingolfing, sage ich jetzt mal hier an der Stelle, ich sage noch nicht welche Modelle, auch noch andere Modelle produzieren, um eben eine hohe Produktionsauslastung zu haben. Und wir sehen momentan, ich sage Betonung auf momentan, ich gebe noch keine Aussage auf 2013, keine außerordentlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Produktion bis zum Ende des Jahres 2012.
Vielen Dank, darauf hat Herr Peitzmeier gewartet. Die letzte Frage bitte.
Die letzte Frage kommt von Frau Irene Preisinger von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Es sind ein paar letzte Fragen, grüß Gott, zusammen. Wenn ich alles zusammenfasse, was Sie jetzt zu den Einzelmärkten gesagt haben, zu Europa bleibt schwierig, USA ist ganz gut, China wird weiter wachsen, dann würde ich meinen, dass es doch wieder ein Wachstum beim Absatz 2013 gibt. Ist das so? Können Sie da vielleicht noch ein bisschen genauer werden? Und könnten Sie noch sagen, ob Sie sich mit PSA auch geeinigt haben, wie viel Geld Sie denn von denen noch bekommen möchten? Und noch eine eher allgemeinere Frage zu den BRIC-Märkten, so ein bisschen ist ja jetzt die Euphorie weg, also in China wird es sich normalisieren, sagen Sie, Brasilien hat sich auch nicht so entwickelt, ist da so der ganz große Hype vorbei?
Gut, vielen Dank, Frau Preisinger, für die letzte Frage. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Prognose 2013 und PSA, Herr Dr. Eichinger, und dann die letzte Frage zu den BRIC-Märkten, Herr Dr. Reithofer. Herr Eichinger, bitte.
Ja, ich muss Ihnen da leider die gleiche Antwort geben, die ich vorher schon gegeben habe. Für eine Prognose 2013 ist es momentan einfach zu früh. Denn wir haben unsere eigenen Planungen für 2013 noch nie abgeschlossen und da schon vorlaufend eine Prognose zu geben, denke ich, der wäre nicht gerechtfertigt. Also da bitte ich Sie noch um etwas Geduld, bis wir eine Einschätzung für 2013 dann etwas abgesicherter geben können. Zu PSA möchte ich Folgendes sagen. Die beiden Unternehmen, BMW und PSA, haben sich gütlich geeinigt. Es wurden entsprechende Vereinbarungen getroffen, wie mit den begonnenen Arbeiten umzugehen ist. Ich denke, dass im beiderseitigen Einvernehmen über Details wollen wir nicht sprechen, das haben wir auch vereinbart. Das, was in den Verträgen steht, sollte derzeit eben auch in den Häusern bleiben.
Gut, letzter Punkt zu den BRIC-Märkten. Herr Dr. Reithofer.
Wie Sie ja wissen, haben wir die sogenannten BRIC-Märkte ja schon umdefiniert. Wir bezeichnen sie als BRIC-Märkte, wobei das K für Südkorea steht und das T steht für die Türkei. Wir betrachten vorne Brasilien, Russland und Indien. Und wir sind momentan dabei, uns auch schon auf andere Märkte zu konzentrieren. Ich habe bereits erwähnt Südkorea. Ich möchte hinzufügen Länder wie Malaysia, wie Thailand, auch den ganzen Bereich Asien-Pazifik. Wir haben uns jetzt entschieden, ein Werk in Brasilien zu bauen. Wir betrachten natürlich auch noch andere Länder in Lateinamerika. Und wenn ich jetzt mal so rausnehme, was ich vor mir liegen habe, und das kann ich Ihnen nicht in der Gänze sagen, aber nur ein paar Highlights. Wir wachsen in diesem Jahr in Japan zweistellig. Wir wachsen in Korea Süd zweistellig. Wir wachsen in Neuseeland zweistellig. Wir wachsen in Malaysia zweistellig. Wir wachsen in Russland zweistellig. Wir wachsen in Thailand zweistellig. Wir wachsen in den restlichen Asien-Pazifik-Ländern zweistellig. So, wir wachsen in Mexiko zum Beispiel zweistellig. So, und das sind natürlich Länder, wenn ich für eine vernünftig balancierte Absatzverteilung, wenn ich die auch in Zukunft haben will, dann muss ich sie jetzt entwickeln. Und das haben wir sehr konsequent, muss ich sagen, bereits die letzten 2-3 Jahre getan. Weil wir wollen diese balancierte und ausgeglichene Absatzverteilung. Und wenn wir sagen, von wem sind wir denn momentan am stärksten abhängig, ja, dann sind wir immer noch am stärksten abhängig von Europa und nicht von China.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Mit diesem Mut und dieser Prognose verabschieden wir uns jetzt. Es ist genau 11 Uhr. Vielen Dank, dass Sie heute bei unserer Quartalspressekonferenz dabei waren. Vielen Dank und alles Gute.